Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich heute wieder hier mit euch zusammen diesen Gottesdienst erleben zu dürfen und euch auch mit dieser Predigt dienen zu dürfen. Ist jetzt schon ein wenig her. Und bei einer meiner letzten Predigten habe ich danach ein Feedback bekommen, was ein bisschen zweifelhaft war. Also es gibt ja Feedbacks, über die man sich freut, aber da hatte ein Kind wohl zu Hause gesagt, dass die Predigt sehr lang war. Und die Eltern waren auch so sensibel, haben es mir dann auch gesagt. Und das ist halt so ein Feedback, womit man als Prediger nicht unbedingt viel mit anfangen kann. Es war zu lang. Ja gut, okay, Inhalt egal, Hauptsache nicht länger als 20 Minuten. Egal, ich habe überlegt, was kannst du machen, um so ein gewissermaßen Anreize zu schaffen, dass es vielleicht für die Kinder nicht ganz so anstrengend ist. Und wir leben ja in einer Zeit, wo momentan sehr, sehr viel Anreize geschaffen werden. Die Regierung schafft uns ständig Anreize, irgendwie unsere Heizung auszutauschen oder unser Dach anders zu gestalten, andere Autos zu fahren. Es werden überall Anreize geschaffen. Kinder, das habe ich mir auch überlegt, wie kann ich Anreize schaffen? Ihr guckt mich jetzt schon so ein bisschen fragend an. Ich versuche es mal anders zu erklären. Also ich hatte eine Idee. Ich habe mir überlegt, als ich die Predigt geschrieben habe, was kannst du machen, damit die Kinder auch interessiert zuhören? Ist gar nicht so einfach. Und ich hatte eine Idee, die fand ich in dem Moment richtig gut. Aber vielleicht kennt ihr Ideen, wenn man dann losgeht, um die umzusetzen, merkt man schon, oh, so gut ist die gar nicht. Ich glaube, die kann ziemlich schlecht sein. Ich hatte mir überlegt, ich werde einen Fehler in die Predigt einbauen. Und wer diesen Fehler findet, der darf, also ihr dürft später dann zu mir kommen, wer diesen Fehler findet, der kriegt eine Belohnung. Und da habe ich mir gefragt, okay, welche Belohnung, was machst du als Belohnung? Also wie setzt du einen Anreiz? Hab dann geguckt, in der Politik wird immer sehr viel Geld verteilt. Das funktioniert. Und ich dachte tatsächlich, ich fand es in dem Moment irgendwie gut. Ich dachte, ich mache ein Geldgeschenk. Und über die Summe war ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte, ich gehe einfach runter zu meinem Portemonnaie, gucke und den kleinsten Schein, der da drin ist, der wird das Geschenk. Und das war dieser Moment, wo ich dann die Treppe runtergegangen bin, wo ich schon dachte, okay, das kann eine ziemlich schlechte Idee gerade gewesen sein. Ich wusste, 500er, 200er und 100-Euro-Scheine habe ich nicht im Portemonnaie. Und muss auch ehrlich sagen, ich hatte gehofft, dass da maximal ein Zehner drin ist. Aber es war tatsächlich nur ein Schein drin und das war der 50-Euro-Schein. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, die Idee war nicht gut. Ich hatte mir dann schon einen Fehler ausgedacht, den ich einbauen würde, habe dann überlegt, okay, ich muss das jetzt ja durchziehen, bin nochmal hochgegangen und habe den Fehler nochmal verändert. Also ich habe ihn nochmal deutlich, deutlich schwerer gemacht zu finden. Aber wer ihn findet, der darf dann zu mir kommen. Kann aber sein, dass ihr Schwierigkeiten damit haben werdet, ihn zu finden. Könnt ihr vielleicht eure Eltern fragen. Ich habe auch alles eigentlich mitgenommen, außer Tesafilm. Ich dachte, dass ich das hier gleich hinhänge, damit ihr das auch die ganze Zeit seht. Und wenn euch jemand ablenkt, dann sagt ihr, ey, heute nicht, weil es könnte sein, dass mir gleich 50 Euro flöten gehen. Ja? Also deswegen, man sollte das Ziel hier immer vor Augen halten. Ich habe auch kein Tesafilm, ich habe ein Pflaster von der Tontechnik bekommen. Aber es ist ja so, dass viele Menschen auch meinen, dass Geld gewisse Schmerzen lindern kann. Deswegen ist das mit dem Pflaster vielleicht gar nicht so verkehrt. Im März diesen Jahres bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen. Und in diesem Zeitungsartikel lautete die Überschrift Mord aus Habgier. Davon ist das Gericht überzeugt. Und in diesem Bericht ging es um einen heimtückischen Mord an einen 83-jährigen Rentner aus Hamburg, der sich im Laufe seines Lebens eine ja, etwas höheren sechsstellige Summe angespart hatte durch Arbeit und durch Sparen. Und eine ihm nahestehende Person hat das mitbekommen und hat dann einen ziemlich listigen Mord geplant, hat ihn umgebracht, um so an das Geld zu kommen. Solche oder ähnliche Nachrichten sind leider keine Seltenheit. Es gibt Menschen, die haben sogar Angst vor Angehörigen, wenn sie eine hohe Lebensversicherung haben und lassen diese dann auszahlen, weil sie sagen, ich weiß nicht, was mit mir passiert, wenn die das mitkriegen, was passieren würde, wenn ich sterbe und was dafür Summen ausgezahlt werden. Habsucht ist eine Eigenschaft, die Menschen zu Dingen bewegen kann, die sie sich vorher selbst nicht vorstellen können. Die Bibel warnt uns vor Habgier, indem sie sagt, dass Habsucht die Wurzel allen Übels ist. Ich denke, die meisten Christen kennen diesen Ausspruch, er kommt aus der Bibel. Ich habe ihn letztens zum Beispiel auch von einem Arbeitskollegen gehört, der die Bibel vermutlich nicht so kennt. Also es ist auch außerhalb der Gemeinde ein Spruch, den man kennt, eine Aussage, die man dann öfter zitiert. Dieser Spruch Habsucht ist ein, oder dieser Vers Habsucht ist die Wurzel allen Übels ist den meisten Christen bekannt. Und da müsste man ja meinen, dass wir uns deshalb ständig mit diesem Thema beschäftigen würden. Denn Habsucht ist ja die Wurzel für alle Probleme, die wir haben. Also haben wir Probleme, haben wir Sorgen, womit beschäftigen wir uns zuerst? Normalerweise, logischerweise, wenn wir daran glauben, müssen wir uns ja mit Habsucht beschäftigen. Wo ist hier die Wurzel der Habsucht versteckt? Aber erstaunlicherweise glaube ich, dass wir uns mit diesem Thema nur ganz selten beschäftigen. Und das hat vermutlich zwei Gründe. Zumindest sind mir zwei Gründe in der Vorbereitung hier so eingefallen. Zum einen kommen wir bei dieser Thematik einem Themenbereich ganz nah, um den man lieber einen ganz großen Bogen macht. Nämlich das Thema Geld. Über Thema Geld, über Geld spricht man in unserem Land bekanntlich nicht. Es hat sich in unserem Land so eingebürgert, über Geld spricht man nicht. Ah, das ist auch mal schwierig. Ne? Die meistens dann predigen, sind meistens ein bisschen ärmer und die zuhören, sind reicher. Das kann auch falsch rüberkommen, deswegen einfach einen Bogen drumherum machen. Das zweite ist, und das ist der viel gefährlichere Grund, liegt es vermutlich daran, dass Habgier im Verborgenen wirkt. Menschen, die habgierig sind, die von Habgier gesteuert werden, wo das Denken, das Handeln von Habgier gesteuert wird, die merken es oft selbst nicht. Habgier macht den Menschen, den sie steuert, oft blind für ihren eigenen Zustand. Und wir wollen uns heute einen Mann anschauen, der durch und durch habgierig war, und er war damit verdammt erfolgreich. Aber als er Jesus Christus begegnet, erfährt sein Leben eine radikale Wende, weil Jesus ihm die Augen für das öffnet, was wirklich einen Wert hat. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Eine Begegnung mit Jesus Christus befreit von Habgier. Und wir lesen uns dazu den Predigttext aus Lukas Kapitel 19, ab Vers 1 bis einschließlich Vers 10. Und er ging hinein, also hier geht es um Jesus, und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre, und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn: Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es ihm vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Die Predigt besteht heute aus drei offiziellen Punkten, dann abschließend aus einem inoffiziellen Punkt. Also die offiziellen Punkte lauten: ein unglaublich reicher Mann. Danach schauen wir uns einen unglaublich gnädigen Gott an. Und anschließend eine unglaubliche Herzensveränderung. Der Evangelist Lukas, der beschreibt den Mann hier ziemlich, also um den es hier hauptsächlich geht, sehr knapp. Und dennoch bekommen wir eigentlich alles mit, was wichtig ist. Er heißt Zachäus, er lebt in Jericho, er ist vom Beruf Oberzöllner und er ist reich. Also im Endeffekt ist diese Beschreibung ja sehr neutral gehalten. Ja, wir haben den Namen, wir haben den Wohnort, den Beruf und den sozialen Stand. Aber wenn wir hier im Verlauf dieser Geschichte, wenn wir den Verlauf weiterlesen, dann wird hier deutlich, dass hier bereits etwas Negatives über Zachäus ausgesagt wird. Zachäus war reich, steht hier. Und wenn man sich damit beschäftigt und ein bisschen auch in den Quellen liest und versucht, das Umfeld dieser Menschen damals zu verstehen, dann können wir davon ausgehen, dass er wirklich sehr, sehr reich war. Aber das ist nichts Negatives. Aber die Menschen nennen ihn später im Laufe der Geschichte einen Sünder. Und das gibt uns so einen leichten Hinweis darauf, wie dieser Mann vermutlich an sein Geld gekommen ist, an diesen immensen Reichtum. Wir können bereits erahnen, dass dieser gute Mann nicht mit rechtschaffener und ehrlicher Arbeit so viel Geld bekommen hat. Zachäus war ein Zöllner, er war kein einfacher Zöllner, sondern ein Oberzöllner. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, was ein Oberzöllner ist. Vielleicht hat er ja so ein Schneeballsystem entwickelt, dass er ganz viele Zöllner installiert hat und die dann belohnt hat, wenn sie genug Geld reingeholt haben, irgendwie mit irgendwelchen Wochenendurlauben irgendwie am Toten Meer oder nach Caesarea oder so. Da können wir uns kreativ jetzt überlegen. Er war auf jeden Fall ein Oberzöllner und das bedeutet so viel, dass er mehr zu sagen hatte als andere Zöllner. Zöllner waren damals ziemlich unbeliebte Menschen. Und man versuchte, den Kontakt zu diesen Menschen zu vermeiden. Und das hatte meistens mindestens drei Gründe. Ich glaube, die können wir auch zum Teil ziemlich gut nachvollziehen. Als erstes, das war der erste Grund, die Zöllner arbeiteten für eine feindliche Besatzungsmacht. Das heißt, Zöllner wurden immer dann eingesetzt oder häufig dann eingesetzt, wenn ein Land ein anderes Land eingenommen hat und dort setzten sie dann Zöllner ein, um letztendlich die Steuern, die Zölle, die Abgaben dort einzusammeln und zurück in das Land zu schicken, von wo aus die Besatzungsmacht kam. Und in diesem Fall waren es die Römer. Die Römer hatten die Zöllner hier eingesetzt. Und sie forderten, und gerade die Römer waren dafür bekannt, dass sie in diesen Regionen, die sie besetzt hatten, extrem hohe Zölle und Abgaben forderten. Und das machten sie deswegen, weil sie dadurch auch diesen Widerstand, der sich dort aufbauen konnte, klein halten konnten. Also sie haben dafür gesorgt, dass die Bevölkerung verarmt durch sehr hohe Zölle und damit konnten sich die Menschen diesen Widerstand auch nicht leisten. Sie konnten den Widerstand nicht aufbauen, weil sie einfach bettelarm waren und damit beschäftigt waren, irgendwie zu überleben. Das Zweite: Zöllner nahmen den Menschen Geld ab. Ja, das allein ist eigentlich schon Grund genug. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Menschen denkt, die an euer Geld wollen oder an Institutionen. Man hat dann so ein gewissen, wie soll ich sagen, also man erlebt so eine innere Abneigung. Ich habe dieses Jahr beispielsweise zweimal Post vom Finanzamt bekommen. Jedes Mal, meine erste Reaktion war, was wollen die von mir? Warum kriege ich Briefe von denen? Ich habe sonst nie Briefe bekommen. Was wollen die von mir? Da habe ich den Brief aufgemacht und gelesen, die wollten irgendwelche Angaben über mein Haus wissen. Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal gegoogelt, was muss ich denen überhaupt sagen? Also man hat so eine Skepsis und das Gefühl, da will mir jemand an mein Geld. Ich versuche das zu vermeiden. Ich halte das fest und was geht es denn eigentlich an? Ich habe dann festgestellt, ich musste ihr so Ausgaben oder Aussagen tätigen, dann habe ich das auch gemacht. War im Endeffekt auch nichts Schlimmes, aber ich fand es interessant bei mir zu sehen, dass ich erstmal dieses Gefühl hatte, da will jemand an mein Geld. Ich versuche dem hier absolut keinen Einblick zu gewähren und versuche dem auch nicht zu helfen und ihm zu sagen, was er von mir hören will. Das Dritte, und das ist vermutlich auch einer der Hauptgründe bei Zachäus gewesen, vor allem aber nahm Zachäus den Menschen zu viel Geld ab und steckte es in seine Tasche. Er konnte die Menschen legal bestehlen. Ein Jude, der seinen jüdischen Mitmenschen bestiehlt und dafür sogar noch von den römischen Besatzern beschützt wird. Ich habe mich persönlich gefragt, wie man zu so einem zweifelhaften Beruf kommt. Du weißt genau, dass dich alle hassen werden, dass dein Umfeld sich von dir abwenden wird. Und diejenigen, die was mit dir zu tun haben wollen, wollen es, wenn, dann nur wegen deines Geldes willen. Das alles schien ihm aber scheinbar nicht so wichtig zu sein wie etwas anderes. Und dieses andere regierte sein Herz. Das, was Zachäus antrieb, das war die Habsucht. Zur damaligen Zeit war es verpönt, sein Reichtum und seinen Luxus offen zur Schau zu stellen. Das hat man in der Regel nicht gemacht. Man häufte sich auch keine Prestigeobjekte an. Zachäus hatte diese Werte alle abgelegt und war nur davon getrieben, immer mehr Reichtum anzuhäufen. Und eines Tages hört dieser unfassbar reiche Mann, dass Jesus Christus durch Jericho zieht. In Jericho, das muss man dazu wissen, war damals so die zentrale Steuerbehörde der Römer angesiedelt. Also es war sein Heimatort, sein Arbeitsort. Und durch diesen Ort zieht Jesus. Und er hatte scheinbar schon irgendwas von Jesus gehört, denn er wollte ihn unbedingt sehen. Jesus war eine bekannte Persönlichkeit. Was er genau von Jesus gehört hatte, das berichtet uns die Bibel nicht. Vielleicht hatte er von den Wundern gehört, von den unglaublichen Dingen, die Jesus vollbracht hat. Auf jeden Fall will er diesen Jesus sehen. Und er ahnt noch nicht, dass er Jesus nicht nur sehen wird, sondern dass er ihn persönlich begegnen wird. Und diese Begegnung wird sein Herz komplett verändern. Hey. Wir hatten eine ähnliche Situation in Pyrmont, und das bringt mich jetzt nicht aus dem Ruder. Also damals war es mein Sohn, der hat sich dann unter der Kanzel versteckt, alles gut. Er will Jesus sehen und er ahnt nicht, dass diese Begegnung sein Herz komplett verändern wird. Nachdem wir uns jetzt diesen unglaublich reichen Mann angeschaut haben, wollen wir uns den unglaublich gnädigen Gott anschauen. Bevor die beiden hier aufeinandertreffen und bevor Jesus mehr oder weniger jetzt in diese Szene hineinkommt, wartet aber zunächst eine sehr, sehr unangenehme Situation auf Zachäus. Zachäus war vermutlich spät dran und stand irgendwo hinten und konnte Jesus nicht sehen. Wir lesen, dass er klein war. Und hier kommt jetzt mit Sicherheit noch erschwerend sein Beruf dazu, ja, sein Standing in der Gesellschaft. Stell euch das mal vor, die Person, die ihr am meisten hasst, die euch am meisten nervt, die euch drangsaliert, ist jetzt die Person, die sich hinten anstellen muss und versucht, Jesus zu sehen. Die Menschen haben vermutlich alles dafür getan, dass Zachäus keine Möglichkeit hatte, da durchzukommen, um zu Jesus zu kommen. Und Zachäus, der tut jetzt etwas sehr Erstaunliches. Er klettert auf einen Baum, für alle Menschen sichtbar. An dieser Stelle ist es auch nicht unwichtig zu verstehen, dass damals in der damaligen Gesellschaft gab es Werte, die für die Menschen absolut wichtig waren. Und das waren unter anderem die Werte Ehre und Würde. Das war den Menschen mit am allerwichtigsten. Und das bedeutete ganz praktisch, dass ein erwachsener Mann niemals auf irgendeinem Baum klettern würde. Das waren Sachen, die in der Regel Kinder gemacht haben. Ein Mann macht das nicht, weil er sich dadurch vor der versammelten Menschenmenge lächerlich machen würde. Damit würde er jegliche Würde verlieren. Und es stellt sich jedoch die Frage, was ein Mann, der ohnehin schon wegen seines Berufes verachtet wird, der gehasst wird, der dazu noch klein geraten ist, warum ist dieser Mann bereit, sich zum Gespött der Menschen zu machen? Die Antwort lesen wir in Vers 3. Er wollte Jesus gerne sehen. Andere Übersetzungen übersetzen hier, Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Die Aktion von Zachäus zeigt, wie verzweifelt dieser Mann Jesus begegnen wollte. Jesus durchstreitet hier die Menge und er bleibt bei Zachäus stehen und er spricht ihn vor versammelter Menschenmenge an. Und ich kann mir vorstellen, wie spannungsgeladen dieser Moment damals gewesen sein muss. Ja, man stellt sich das jetzt vor. Ja, die Menschen wissen ja ganz genau, wer Zachäus ist. Sie sehen ihn auf dem Baum. Die Menschen wissen auch, wer Jesus ist. Und jetzt bleibt Jesus unter diesem Baum stehen und er richtet seinen Blick zu Zachäus. Und was haben die Menschen wohl erwartet? Ja, Zachäus, heute ist Zahltag. Ja, aber heute zahlst du, nicht wir. Ja, Zachäus, komm runter. Heute müssen wir mal über dein Verständnis von einer gerechten Versteuerung sprechen. Zachäus, komm runter, wenn du bei 3 nicht unten bist, dann holen wir Segen. Und wir haben hier viele Segen, die bereit sind, diesen Baum hier abzusägen, damit du runterkommst. Aber heute kommst du nicht ungeschoren davon. Vermutlich war das, was die Menschen erwartet haben und was sie auch gehofft haben, was Jesus tut. Nichts davon tritt ein. Ausgerechnet für den Oberzöllner, den schlimmsten von allen dort anwesenden Menschen, ausgerechnet für ihn nimmt sich Jesus Zeit. Und nicht nur das, Jesus lädt sich für alle hörbar zu Zachäus zum Essen ein. In der Übersetzung, die ich gerade gelesen habe, wird das nicht so deutlich, aber er lädt sich bei ihm zum Essen ein. Zusammen zu essen hatte damals eine andere Bedeutung. Mit und bei jemandem zu essen bedeutete, dass man eine Freundschaft mit ihm schloss oder dass man mit ihm befreundet war. Das hilft uns hier auch zu verstehen, warum die Menschen so entsetzt darüber sind, dass Jesus zu Zachäus geht. Jesus, was machst du da? Jesus, weißt du nicht, wer Zachäus ist? Jesus, gibt es hier wirklich keinen besseren Menschen oder keinen passenderen Menschen, zu dem du hier zum Essen gehen könntest oder dich einlassen könntest? Warum ausgerechnet zu diesem Mann, der unser Leben so schwer macht? Warum zu diesem Mann, weshalb wir uns täglich darüber Sorgen machen müssen, wie wir hier irgendwie über die Runden kommen? Zachäus tritt Jesus hier nicht als selbstbewusster oder mächtiger Oberzöllner entgegen. Er kommt hier auch nicht als reicher Mann, der sich durchaus darüber im Klaren ist, dass sein Geld viel bewirken kann. Nein, Zachäus schiebt das alles hier zur Seite und will lieber ausgelacht werden, als Jesus zu verpassen. Interessant ist hier auch zu sehen, dass sich Jesus bei Zachäus einlud. Also Jesus wurde nicht eingeladen, sondern Jesus lädt sich selbst bei Zachäus ein. Jesus Christus war sehr wohl bewusst, dass das für die Menschen um ihn herum wahrscheinlich ziemlich unverständlich und nicht nachvollziehbar war. Warum macht er das? Warum bei ihm? Für die Menschen war das unerklärlich. Wie konnte ein so vorbildlicher, ein so heiliger Mann mit einem so schlechten Menschen Gemeinschaft haben wollen? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es vermutlich auch für Zachäus sehr unerklärlich war, dass Zachäus dort auf dem Baum überrascht war. Ihm war bestimmt auch klar, dass er eigentlich der letzte passende Kandidat in dieser ganzen Menschenmenge ist, der für ein freundschaftliches Essen mit Jesus in Frage kam. Aber wisst ihr was? Es war Zachäus vermutlich nicht direkt klar, aber er durfte an dieser Stelle erleben, dass Gottes Erlösung etwas mit Gnade zu tun hat und dass es ein unverdientes Geschenk ist. Man kann sich diese Erlösung nicht durch ein moralisches Leben verdienen. Wäre Jesus nicht nach Jericho gekommen, wäre Jesus nicht unter diesem Baum stehen geblieben und hätte Jesus ihn nicht angesprochen, dann wäre all seine Anstrengung, Jesus begegnen zu wollen, umsonst gewesen. Und was jetzt folgt, ist eine unglaubliche Herzensveränderung. Zachäus hatte ab diesem Moment den Wunsch, zu Jesus zu gehören. Aber scheinbar erkennt er sofort, dass das Geld für ihn ein Problem darstellt. Und so macht er Jesus hier zwei bemerkenswerte Versprechen. Erstens, er versprach, die Hälfte seines Besitzes den Armen zu geben. Ganz ohne Spendenbescheinigung, ganz ohne irgendwelche steuerlichen Vorteile davon zu haben. Er sagt auch nicht, Herr, ab heute will ich den Zehnten geben oder 10% von meinem Besitz abgeben. Nein, er geht weit darüber hinaus. Das Zweite, Zachäus will Gerechtigkeit schaffen. Es geht ihm jetzt nicht mehr darum, zu spenden oder wohltätig zu sein, sondern er will Gerechtigkeit schaffen. Und er wusste, dass er vermutlich sehr viel Geld auf unehrliche und ungerechte Art und Weise ergaunert hatte. Und er sagt hier, ich will das zurückgeben. Aber nicht nur, ich gebe das zurück, sondern ich packe noch was obendrauf. Das mosaische Gesetz, das hatte ganz klar geregelt, was du machen solltest, wenn du etwas geklaut hattest. Wenn du jemanden betrogen hattest, du solltest das, was die Summe, den Wert, den du geklaut hattest, solltest du zurückgeben und du solltest 20% obendrauf legen. Das war ist in 3. Mose Kapitel 5 oder auch in 4. Mose Kapitel 5 ist das geregelt. Was Zachäus hier macht, er geht weit über dieses geforderte Maß, über dieses im Gesetz geforderte Maß hinaus. Er will es vierfach zurückgeben, das heißt den gestohlenen Betrag und 300% obendrauf. Das gebe ich zurück. Und Jesus antwortet hier, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Er sagt nicht, sobald du das getan hast, sobald du diese guten Versprechen eingelöst hast, Zachäus, wenn du das getan hast, dann wird dir Rettung widerfahren. Nein, Zachäus, du bist bereits gerettet, weil in deinem Herzen hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Das, was du anbetest, das, wovor du in deinem Leben auf die Knie fällst, das hat sich hier gerade geändert. Und weil sich das geändert hat, ändert sich jetzt auch dein Leben. Timothy Keller schreibt dazu, Gottes Erlösung erfolgt nicht als Reaktion auf unsere Kehrtwende. Wer zuerst die göttliche Erlösung erlebt hat, unverdient und als reines Geschenk, dessen Leben wird sich in der Folge verändern. Und das ist die Ursache für diese tiefe Veränderung in dem Herzen von Zachäus. Er hatte erkannt, dass er zwar viele Jahre unfassbar reich war, aber im Herzen war er bettelarm. Da hatte er nichts, was vor Gott besteht. Er war zwar unfassbar reich, aber dieser Reichtum hatte dieses Sehnen, diese Leere, dieses Etwas in seinem Herzen, was nach Erfüllung sucht, nicht stillen können. Und so wurde aus einem Mann, vor dem die Menschen Angst hatten, weil dieser ihnen das Geld abnahm, ein Mann, der zum Vorbild für Gerechtigkeit wurde. Ein Mann, der früher Reichtum auf Kosten anderer angehäuft hatte, diente plötzlich den Armen und ließ diese auf seine Kosten leben. Geld war für Zachäus plötzlich nicht mehr das Mittel, um den Götzen der Habsucht in seinem Herzen und seinem Leben zu dienen, sondern es war ein Mittel, um Christus zu dienen. Jesus Christus hatte das Geld und die Habgier im Herzen von Zachäus vom Thron gestoßen und hatte diesen Platz eingenommen. Bei einer anständigen Predigt würde man jetzt vermutlich zur Zusammenfassung kommen. Man wird das Ganze jetzt dann auch irgendwie, man wird es alle auf einen Stand bringen, auch die irgendwie später dazu gekommen sind, dass wir dann alle wissen, okay, worum ging es, was nehme ich mit. Ich lasse das an dieser Stelle weg und möchte vielmehr einen vierten Punkt, wie ich es bereits genannt habe, so einen inoffiziellen vierten Punkt mit in die Predigt nehmen, indem ich an dieser Stelle die Brücke schlagen möchte zu Advent und zu Weihnachten. Man kann jetzt berechtigterweise die Frage stellen, Thomas, gibt es für den dritten Advent nicht irgendwie passendere Themen, als über Habsucht zu predigen? Über Zachäus, also es ist zum dritten Advent, kann man auch ein andermal machen. Das ist sicherlich der Fall. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, was hat das Ganze mit mir zu tun? Also ich bin weit davon entfernt, die Probleme von Zachäus zu haben. Ich hätte sie vielleicht manchmal gerne. Ich mache mir ganz andere Sorgen. Was uns aber alle angeht, ist das Problem mit der Habgier. Wisst ihr, und Jesus macht an einer anderen Stelle deutlich, dass sich Habgier nicht nur darin zeigt, dass man immer mehr Hab und Gut anhäufen will oder nach immer mehr strebt, sondern es zeigt sich auch daran, dass man sich große Sorgen darüber macht, dass man das, was man hat, verliert. Das ist genauso Habgier. Das ist nur die andere Seite der Medaille. Christopher Shaw schreibt in einem Andachtsbuch, vielleicht haben das Andachtsbuch einige, ich weiß, dass es einige haben, ich habe jetzt den Titel vergessen. Auf jeden Fall war da am 5. Dezember eine Andacht und sie begann mit folgenden Worten. Es gibt kaum einen besseren Maßstab für die Ernsthaftigkeit unserer Gottesbeziehung als unser Umgang mit Geld. Und wisst ihr, wenn wir diesen Zitat nehmen und das mit dem Bibelvers zusammenbringen, den ich am Anfang zitiert hatte aus Timotheus, dann stellen wir fest, okay, ich bin zwar nicht so reich wie Zachäus, aber ich habe auch Geld. Ich habe auch Mittel. Ich habe auch Eigentum. Und Habsucht ist kein Problem, das irgendwie exklusiv für reiche Menschen reserviert ist, sondern damit können wir alle zu tun haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit alle zu tun haben. Wisst ihr, mir geht es auch in dieser praktischen Anwendung der Predigt jetzt, wenn du jetzt die Predigt hörst und später überlegst, was soll ich jetzt machen, mir geht es ganz ausdrücklich nicht darum, dass du jetzt darüber nachdenkst und dir die Frage stellst, ob du genügend spendest. Darum geht es in diesem Text gar nicht. Und das brauchst du auch gar nicht tun, als Folge dieser Predigt. Mein Wunsch ist ein anderer. Der Apostel Paulus, der ermutigt die Christen in Korinth dazu, Geld zu sammeln, im 2. Korintherbrief. Er schreibt ihnen, es gibt eine Not in Jerusalem, es gibt dort sehr viele arme Christen. Und er schreibt an die Christen in Korinth und ermutigt sie, dass sie Geld geben. Und Paulus schreibt nicht einfach, ja, spendet mehr, weil ich Apostel bin und Kraft meines Amtes weise ich euch an, dass ihr jetzt mehr spenden sollt oder etwas geben sollt. Das macht er nicht, ganz im Gegenteil. Er schreibt ganz ausdrücklich, ich gebe euch keinen Befehl. Und stattdessen führt er den Christen vor Augen, was Jesus Christus für uns gegeben hat. Er richtet den Blick in diesem Moment, wo er andere zum Geben auffordert, richtet er den Blick auf das Evangelium. Wir feiern in einer Woche Weihnachten. Wir feiern und wir werden uns damit beschäftigen und uns daran erinnern, dass Jesus Christus für uns auf diese Erde gekommen ist. Wisst ihr, Jesus Christus, der verfügte über einen grenzenlosen Reichtum. Er war unfassbar reich, ihm gehört alles. Und hätte er an diesem Reichtum festgehalten, wären wir Menschen in geistlicher Armut gestorben. Und so ließ er das alles zurück. Er nahm, die Bibel nennt es, Knechtsgestalt an. Und er kam auf die Erde, in die größte Armut hinein. Er diente sein Leben lang und er gab nicht nur so viel, wie eben irgendwie nötig war, um den Auftrag zu erledigen. Nein, er gab so viel, wie er konnte. Und das endete damit, dass er sein Leben am Kreuz für uns Menschen ließ. Und als er dort am Kreuz hing, gab er auch nicht nur den 10. Teil seines Lebens oder 20 oder großzügige 50. Er gab sich hin, bis es vollbracht war, bis zum Tod. Jesus verhandelte vorher auch nicht mit seinem Vater über das Maß der Schmerzen, in dem Sinne, dass er sagte, Vater, du weißt, es werden doch sowieso nicht alle annehmen. Lass mich doch nur den Teil tragen, der irgendwie nötig ist für die Menschen, die sich dann noch bekehren werden. Nein, für die Last, für die Schuld der ganzen Welt war er bereit, sich hinzugeben, auch wenn er dafür nicht das zurückkam, was man eigentlich erwarten würde. Und an dieser Stelle wünsche ich mir, und das ist das, was ich dich bitte auch zu tun, wenn du nach Hause gehst und wenn du über diese Predigt nachdenkst, an dieser Stelle wünsche ich mir, dass du zu dem am Kreuz hängenden Christus guckst und verstehst, dass dieses bisschen Geldliebe zu viel, ja diese klitzekleine Habsucht, die deine Ziele und die deine Wünsche definieren, dieses bisschen Unehrlichkeit bei der Angabe von Auskünften, ja, diese Wut über die hohen Abgaben und Steuern, die wir zahlen müssen. Und letztendlich ist es die Habsucht, die hinter diesen ganzen Dingen steckt. Dass genau diese Dinge es waren, die Jesus Christus die Nägel durch die Hände und durch die Füße getrieben haben. Die Habsucht waren die Nägel, die Christus durch die Hände getrieben wurden. Und willst du das, bitte ich dich, dass du das verstehst, was es Jesus gekostet hat, dass es nicht irgendeine Kleinigkeit ist, sondern dass Christus dafür sterben musste, damit er dich von dieser Sache befreien kann. Damit er dich erlösen kann von diesem Götzen, der dein Leben regiert. Und wenn du dann zu Christus guckst, dort am Kreuz und ihn dort leiden siehst, dann wirst du feststellen, dass er dich anguckt und er macht dir keine Vorwürfe. Er guckt dich nicht an und sagt, siehst du, was das für Schmerzen bei mir bereitet, dass du habsüchtig bist, dass du vom Geld geleitet wirst, dass du nicht auf das guckst, was ich dir geben möchte. Er macht dir keine Vorwürfe. Er guckt dich an und sagt, heute will ich mit dir Gemeinschaft haben. Das ist das, was Christus dort am Kreuz sagt. Heute will ich mit dir Gemeinschaft haben. Heute will ich, dass du Erlösung in diesem Bereich deines Lebens erlebst. Und als Folge dieser Erlösung wird dein Leben, wird der Bereich in deinem Leben eine ganz neue Ausrichtung bekommen. Ich möchte mit einem längeren Zitat die Predigt schließen. Die Liebe von Jesus und die Erlösung, die er ermöglicht hat, geben jedem Menschen den höchstmöglichen Status und viel mehr Anerkennung, als man mit Geld erreichen kann. Geld kann uns nicht vor Schicksalsschlägen beschützen. Geld kann auch nicht das Chaos der Welt von uns fernhalten, aber Gott schon. Wenn wir der Macht des Geldes entfliehen wollen, müssen wir auch nicht unsere Anstrengungen verdoppeln und mit voller Willenskraft Jesus nachfolgen. Stattdessen ist es heilsam, über das nachzudenken, was uns durch Christus alles gegeben wurde. Das wird unser Herz, unser Denken, unseren Willen und unsere Gefühle verändern. Je besser wir erfassen, was die Erlösung bedeutet, desto mehr wird sich unser Leben verändern. Gott segne dich im Nachdenken. Amen. Wir werden das jetzt so machen, ihr dürft gleich aufstehen und jeder von euch kann beten. Ihr könnt euer Leben selber überprüfen und ihr könnt zu Gott kommen, ihr könnt Buße tun oder Gott darum bitten, dass er euch hilft, diesen Götzen in eurem Leben zu erkennen. Ihr könnt auch laut euch an der Gebetsgemeinschaft beteiligen. Ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen, aber ich gebe jetzt einen Moment der Stille und der Ruhe, wo ihr wirklich beten könnt. Steht auf. Himmlischer Vater, ich komme zu dir und ich bin dir dankbar für diesen Tag. Ich bin dir dankbar dafür, Herr, dass wir uns auf Weihnachten zubewegen und uns daran erinnern dürfen, was du alles für uns gegeben hast. Wie du es vorgelebt hast, was es heißt, nicht habsüchtig zu sein, sondern bereit sein, alles abzulegen und zu dienen und zu geben. Herr, wir haben uns heute diesen Text von Zachäus, diese Begegnung angeschaut und vielleicht sitzt hier der ein oder andere, der feststellt, ja, dieser Götze der Habgier, der regiert auch mein Leben. Vielleicht merke ich das gar nicht. Vielleicht ist äußerlich alles in Ordnung. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist alles, was ich tue, wonach ich trachte, worüber ich nachdenke, was mein Denken und mein Tun bewegt, ist diese Sucht nach mehr, diese Gier nach mehr. Herr, ich bitte dich darum, Herr, dass du an jeden in sein Herz heute hineinführst. Und manchmal wissen wir es gar nicht, wie es in unserem Herzen aussieht. Aber wenn du dieses dein Licht hinein, mit deinem Licht hineinscheinst, dann deckst du auf. Und ich bitte dich für jeden, der das heute erkennt, Herr, dass er versteht, dass du dafür gestorben bist, dass du der Erlöser auch von dieser Sache bist und dass du erlösen willst, dass du ausrichten willst, damit diese Dinge, die wir besitzen, die wir haben, nicht zum Fluch für uns werden, sondern zum Segen für den Nächsten. Ich bitte dich darum, dass du dich verherrlichst, Herr, indem du uns auf dich ausrichtest und indem du wieder auf den Thron unseres Lebens zurückkehrst. Amen. Ja, ich muss noch eins auflösen, Kinder. Also, ihr könnt gerne, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ob jemand den Fehler gefunden hat oder nicht und wie ich es mache. Ich muss sagen, ich war nicht ganz ehrlich zu euch. Also ich habe keinen Fehler eingebaut, weil sonst kriege ich Ärger, wenn ich hier was Falsches sage mit Absicht, dann kriege ich Ärger und das will ich ja nicht. Deswegen gibt es keinen Fehler, aber vielleicht fragt ihr mal eure Eltern, ob die heute auch ganz besonders zugehört haben. Ja. Manchmal ist es interessant, was so in unserem Herzen uns antreibt und welche Dinge uns wirklich motivieren. Aber damit ihr bei der nächsten Predigt nicht extrem sauer auf mich seid, ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Ihr dürft nach dem Gottesdienst zu mir kommen und dürft dann euch was abholen. Ja, vielen Dank.